Typischerweise im Alter von 50 Jahren haben etwa 80% der Population HPV-Infektionen durchgemacht und entsprechend groß ist natürlich auch das Risiko, dass Menschen Krebs davon bekommen und gerade das Gebärmutterhalskrebsrisiko ist relativ groß. Die anderen Arten von Krebs, die HPV verursacht, da ist die Prävalenz ein bisschen niedriger, obwohl gerade Karzinome im Mund- und Rachenbereich stark zunehmen in letzter Zeit.
Virologisch mit Florian Kramer.
Ja, willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 6. Juli 2025 in New York City. Heute geht es um humane Papillomaviren und wir reden auch deshalb darum, weil gerade angekündigt worden ist, dass die HPV-Impfung in Österreich für die Altersgruppe 21 bis 30 ein weiteres Jahr gratis sein wird. Und deshalb wollte ich mal über HPV sprechen, beziehungsweise darüber reden, was diese Viren machen und warum es sinnvoll ist, sich dagegen impfen zu lassen. Okay, HPV, humane Papillomaviren. Die heißen so, weil sie Warzen verursachen, zumindest einige von ihnen. Und diese Warzen nennt man auch Papillome, deshalb der Name. Das ist eine sehr große Gruppe von Viren. Die können alle möglichen Tiere infizieren, unterschiedliche Typen. Bei Menschen kennen wir einige hundert Typen von Papillomaviren mittlerweile. Also da gibt es sehr, sehr viele. Nicht alle davon sind sehr weit verbreitet, nicht alle davon sind problematisch, aber einige davon sind problematisch. Ja, was wissen wir über diese Viren? Das sind DNA-Viren, die haben ein doppelsträngiges, zirkuläres DNA-Genom, das oft mit Histonen von der Wirtszelle assoziiert ist. Histone sind Proteine, die helfen, das Genom in der Wirtszelle in Ordnung zu halten, aber die können auch mit anderer DNA assoziiert sein, in dem Fall eben dann mit der viralen DNA. Diese Viren haben einen regulären Aufbau, die haben ein Proteinkapsid, kein Lipid, also keine Lipidhülle. Und das Proteinkapsid besteht aus dem L1 und dem L2-Protein. Diese Proteine bilden zuerst mal Pentamere, also da kommen 5 zusammen. Das ist sehr geordnet und 72 von diesen Pentameren formen dann das Viruspartikel. Das ist das sogenannte Self-Assembly. Wenn diese Proteine in der Zelle entstehen, kommen die einfach zusammen, weil wenn sie sich in diesen Pentamer-Komplex assoziieren, nehmen sie ein thermodynamisches Minimum ein und das geht dann quasi von selber, dass sich diese Partikel ausbilden. Diese Viren sind sehr stabil, vor allem verglichen mit vielen anderen Viren, und zwar pH-stabil, aber auch hitzestabil. Die sind das erste Mal beschrieben worden von Richard Schope, das war US-Virologe, das war 1932, und der hat im Prinzip gesehen, dass diese Viren Warzen in Hasen verursachen. Wie schon gesagt, es gibt sehr viele Typen von Papillomaviren, es gibt hunderte von humanen Papillomaviren, also von HPV-Typen. Und das sind jetzt nicht Viren, die kürzlich in Menschen gesprungen sind, das sind Viren, die schon sehr, sehr lang in Menschen zirkulieren. Man hat die auch in Proben von Neandertalern gefunden. Also Leute wie der Svante Paabo haben ja mittlerweile Neandertaler-Genome aus Knochen raussequenziert. Also da geht es auch um DNA-Sequenzierung. Und in diesen Sequenzierungsdatensets kann man eben auch die Genome von HPV, von humanen Papillomaviren finden. Das heißt, das hatten schon Neandertaler, das hatten schon wahrscheinlich Menschen in der Steinzeit. Wo die Viren wirklich herkommen, sind es nicht so klar. Aber das sind nicht so Viren, die vor kurzem auf Menschen übergesprungen sind. Die verwenden uns schon sehr lange als Wirt. Und was auch interessant ist, das ist eben nicht so eine klassische Infektion. Das ist nicht, dass da infiziert man sich und dann kriegt man ein Fieber und dann erkrankt man gleich drauf. Nein, also das geht ganz anders und das werde ich jetzt dann erklären. Grundsätzlich werden diese Viren über sexuelle Kontakte übertragen. Welche Erkrankung das sie dann auslösen können und wo am Körper, das kommt meistens auf die Art und Weise der sexuellen Kontakte drauf an. Aber meistens landen diese Viren auf der Haut, beziehungsweise sehr oft auf der Schleimhaut. Die binden dann an unterschiedliche Rezeptoren, an Epithelzellen, beziehungsweise Basalzellen im Epithel und infizieren diese Zellen dann. Jetzt ist es so, die haben ein DNA-Genom. Und um das eigene Genom zu vermehren, brauchen die die DNA-Polymerase der Wirtszelle, also unsere eigene. Jetzt ist das Problem, dass die meisten Zellen in unserem Körper ausdifferenziert sind, die teilen sich nicht mehr, die brauchen eigentlich nicht viel DNA-Polymerase-Aktivität. Deswegen, gerade in diesen Epithelzellen, ist nicht mehr viel DNA-Polymerase-Aktivität da, was aber schlecht ist, weil das heißt für die Viren, weil dann können die sie nicht vermehren. Und die wenden jetzt einen Trick an, die exprimieren unterschiedlichste Proteine. Prominentesten ist das E6 und das E7-Protein. Und diese Proteine stimulieren das Zellwachstum. Die können auch zu allen möglichen Problemen in der Zelle führen. Das kann dann im Prinzip schlechte Auswirkungen haben. Aber grundsätzlich ist es mal schlecht, wenn Zellen im Körper, die eigentlich nicht mehr wachsen sollen, die sich nicht mehr vermehren sollten, anfangen sich zu vermehren. Und die Viren machen das, weil Zellen, die sich vermehren, müssen ihr Genom replizieren. Und da wird dann eben viel DNA-Polymerase hergestellt, beziehungsweise die Aktivität der DNA-Polymerase ist hoch. Und das ist für die Viren gut. Und deswegen machen die Viren das. Aber das Problem ist eben, dass es dann zu Zellteilung kommt, dass Zellen anfangen zu wachsen. Unkontrolliertes Zellwachstum im Körper ist problematisch. Das führt dann entweder zu gutartigen Gewächsen, in dem Fall sind es Warzen, oder zu bösartigen Gewächsen, und in dem Fall sind es Karzinome, beziehungsweise eben Krebs, ne? Und das ist natürlich hochproblematisch. Jetzt ist nicht jeder HPV-Typ ein Problem. Es gibt viele, die ein niedriges Risiko an Erkrankung bringen. Es gibt viele, die vor allem zur Bildung von Warzen führen. Der Typ 6 zum Beispiel, der Typ 11, aber auch Typen wie 13, 40, 43 und so weiter und so fort. Gerade bei Warzen auf der Haut sind es vor allem die Typen 1, 2, 4, 27, 57 und so weiter und so fort. Die sind schon ein Problem, weil wer hat schon gern Warzen und wer hat schon gern Genitalwarzen? Aber andererseits führen die jetzt nicht zu tödlichen Erkrankungen in meisten Fällen. Aber es gibt auch Hochrisikotypen. Das ist zum Beispiel der Typ 16, der Typ 18, der Typ 31, 33 oder 45. Und die führen in vielen Fällen zu Krebs. Typ 16 ist für etwa 50% aller Zervixkarzinome, aller Gebärmutterhalskrebsfälle verantwortlich. Der Typ 18 für etwa 20% aller Gebärmutterhalskrebsfälle. Und diese Assoziation zwischen Gebärmutterhalskrebs und HPV, die ist das erste Mal vom Harald zu Hausen 1976 gemacht worden. Und der hat dann, soweit ich weiß, 2008 dafür den Nobelpreis bekommen. So, was passiert da jetzt bei der Übertragung? Grundsätzlich passiert die Übertragung über sexuelle Kontakte. Und zwar können Frauen und Männer das Virus übertragen. Frauen und Männer können sich infizieren. Und Frauen und Männer können relativ problematische Konsequenzen durch die Infektion haben. Bei Frauen kommt es zu Gebärmutterhalskrebs oder Zervixkarzinomen, eben abhängig vom Typ, zu Scheidenkrebs. Bei beiden Geschlechtern kann es zu Analkrebs und Karzinomen im Mund- und Rachenraum kommen, und bei Männern kann es auch zu Peniskrebs kommen. Grundsätzlich ist es so, dass die Zirkulation dieser Viren dann anfängt, wenn Personen anfangen, sexuell aktiv zu sein. Und die meiste Prävalenz sieht man so zwischen, also die meiste Viruszirkulation sieht man so zwischen 14 und 30. Danach haben die meisten Leute irgendwie so durch natürliche Infektionen gewisse Immunität, und da gibt es wenig Zirkulation oder weniger Zirkulation, also nach 30, aber es kann durchaus auch in älteren Semestern noch zu frischen Infektionen kommen, die dann zu Problemen führen. Ja, die Viruszirkulation ist eben zwischen 14 und 30 am höchsten. Man findet diese Viren aber auch in älteren Altersgruppen, und diese Infektionen können dann mit diesen speziellen oder Hochrisikosubtypen können dann eben ein paar Jahre später zur Bildung von Krebs führen. Grundsätzlich ist es so, dass diese Infektionen relativ lang persistieren. Also HPV-Infektionen hat man oft über Monate, manchmal über Jahre. Und dann wird man das wieder los, weil der Körper im Prinzip die Immunantwort aktiviert und dass man eben genügend Immunität, oft neutralisierende Antikörper bekommt, und dann wird die Infektion im Prinzip aufgelöst. Beziehungsweise es kann dazu kommen, dass sehr viele Zellen infiziert sind, beziehungsweise die Infektion relativ lang persistiert. Und wenn das eben mit dem falschen Typ passiert, dann kann es eben zu Krebserkrankungen kommen. Ich habe da mal den blöden Spruch gehört, dass die meisten HPV-Infektionen länger dauern als die Beziehungen, die sie ausgelöst haben. Typischerweise im Alter von 50 Jahren haben etwa 80% der Population HPV-Infektionen durchgemacht und entsprechend groß ist natürlich auch das Risiko, dass Menschen Krebs davon bekommen und gerade das Gebärmutterhalskrebsrisiko ist relativ groß. Die anderen Arten von Krebs, die HPV verursacht, da ist die Prävalenz ein bisschen niedriger, obwohl gerade Karzinome im Mund- und Rachenbereich stark zunehmen in letzter Zeit. Zumindest in den USA gibt es da Studien dazu. Also es wäre jetzt gut, wenn man was dagegen unternehmen könnte und das kann man auch. Man hat versucht, Impfstoffe gegen diese Viren herzustellen und man hat herausgefunden, wenn man dieses L1-Protein, also dieses eine Kapsidprotein, das das größere ist, wenn man das einfach molekularbiologisch bzw. biotechnologisch herstellt, dann bildet das diese Viruspartikel von selbst aus. Das nennt man dann virusähnliche Partikel. Also das braucht man im Prinzip nur rekombinant herstellen. Dann bilden sich diese Pentamere und aus den Pentameren entstehen dann virusähnliche Partikel. Und wenn man die zur Impfung verwendet, dann induzieren die Immunität, schützende Immunität. Und das ist wird wahrscheinlich durch Antikörper, neutralisierende Antikörper mediert. Und auf der Basis dieser Technologie hat man dann Impfstoffe hergestellt. Es sind zwei, die entwickelt wurden. Einer nennt sich Cervarix, der ist 2009 zugelassen worden. Hier werden die L1-Proteine vom Typ 16 und Typ 18. Wir erinnern uns, das sind Hochrisikotypen, die meisten Fälle von Gebärmutterhalskrebs auslösen. Die stellt man in Insektenzellen her. In Zellen von einer Motte, die nennt sich Trichoplusia nie. Das ist ein biotechnologisches Verfahren. Es wird auch verwendet, um den Novavax Covid-19-Impfstoff herzustellen zum Beispiel. Es klingt alles komisch, ist aber so, wie bei der Sendung mit der Maus. Jedenfalls werden da diese virusähnlichen Partikel für HPV-16 und HPV-18 in diesen Insektenzellen hergestellt, gereinigt und dann mit einem Adjuvant mit ASO4 vermischt. Und das wird dann eben als Impfung verwendet und das funktioniert sehr gut. Und dann gibt es noch einen zweiten Impfstoff, da gibt es mittlerweile zwei Versionen davon. Der zweite Impfstoff ist Gardasil, der ist 2006 zugelassen worden und der wird auch rekombinant oder biotechnologisch hergestellt und zwar in einer Hefe, in Saccharomyces cerevisiae. Das ist unsere Bäckerhefe, die kann man genetisch so manipulieren, dass sie eben auch dieses L1-Protein herstellt, das man dann eben reinigt und dann entstehen wieder diese virusähnlichen Partikel. Und bei Gardasil hat man gleich einen quadrivalenten Impfstoff gemacht, der die Hochrisikotypen 16 und 18 beinhaltet und dann aber auch die Typen 6 und 11, das sind die meisten Genitalwarzen verursachen. Das hatte natürlich den Vorteil, dass dieser Impfstoff nicht nur vor Gebärmutterhalskrebs bzw. Karzinomen schützt, sondern eben auch vor Genitalwarzen. Ne? Und da hat man dann eine Weiterentwicklung gemacht, und zwar Gardasil 9. Und Gardasil 9 beinhaltet virusähnliche Partikel für die Typen 16 und 18. Das sind unsere klassischen Hochrisikotypen. Aber auch 31, 33, 45, 52 und 58, die eben auch, wenn auch weniger oft, Krebs verursachen können. Und dann 6 und 11, das sind eben die Genitalwarzen verursachen. Und da hat man wirklich gute Abdeckung. Und diese Impfstoffe funktionieren wahnsinnig gut. Also da haben wir Effizienz von über 90%, zumindest was Gewebeveränderungen beim Gebärmutterhals betrifft, beziehungsweise dann Gebärmutterhalskrebs, aber die funktionieren auch gegen alle möglichen anderen Krebsarten sehr gut. Grundsätzlich ist es aber so, es wäre gut, wenn man Leute impft, bevor sie mit diesen Viren in Kontakt kommen. Das heißt, bevor man sexuell aktiv wird. Die Empfehlung ist eben, dass man im Alter von 9 Jahren zu impfen beginnt. Also zwischen 9 und 14 ist ideal. 9 und 12 ist, glaube ich, in Österreich die Empfehlung. Aber man kann auch später noch impfen. Also bis 21 ist, soweit ich weiß, die Impfung in Österreich kostenlos. Das macht aber zwischen 21 und 30 Jahren auch noch Sinn. Und da wurde eben gerade die Impfaktion in Österreich verlängert, dass in dieser Altersgruppe der Impfstoff auch noch gratis zur Verfügung gestellt wird für ein weiteres Jahr. Natürlich macht es Sinn, wenn man Immunität hat, bevor man mit den Viren in Kontakt kommt, aber auch wenn man schon mit einigen Subtypen, einigen Typen von HPV in Kontakt war und dann geimpft wird, kann es noch einen Benefit geben, beziehungsweise sogar gegen Subtypen, mit denen man schon infiziert ist, weil es eben sein kann, dass Zellklasse infiziert sind im Körper, dass da aber im Prinzip dann Virus produziert wird und das Virus dann andere Zellen anderswo im Körper infiziert. Und wenn man aber zwischendurch geimpft wurde, hat man eben eine Immunität, die das aufhalten kann. Grundsätzlich ist es auch so, dass die Impfung auch nach dem 30. Lebensjahr Sinn machen kann. Im Prinzip hat sie weniger Impact, weil es eben danach weniger frische Infektionen gibt. Aber es gibt da zum Beispiel eine US-Studie, die zwischen in der Altersgruppe 27 bis 45 durchaus noch einen Benefit gefunden hat und gesehen hat, dass das nach wie vor Sinn macht, sich auch in dem Alter impfen zu lassen. Grundsätzlich, das habe ich jetzt nicht dazu gesagt, ist es natürlich gut, wenn sich Mädchen und Buben impfen lassen. Da geht es nicht nur um Infektionen in Frauen, da geht es um Infektionen in Frauen und Männern. Und wie schon am Anfang gesagt, wird die Infektion auch von beiden Geschlechtern weitergegeben. Nur so als Fun Fact, als die US-Studie rauskommen ist, habe ich mich mit 39 dann auch noch gegen HPV impfen lassen. Ja, das war's zu HPV. Ein sehr wichtiges Thema. Und der HPV-Impfstoff ist auch eine, wie gesagt, sehr gute Intervention und sehr guter Schutz gegen unterschiedlichste Krebsarten, aber auch gegen Genitalwarzen. Und die Annahme ist, umso weiter dieser Impfstoff verbreitet ist, beziehungsweise umso mehr junge Leute sich impfen lassen, umso weniger von diesen Krebsarten werden wir in Zukunft sehen, was wahrscheinlich auch das Gesundheitssystem weniger belasten wird. Ein weiterer Fun Fact, der HPV-Impfstoff ist der zweite Impfstoff, der entwickelt wurde, der im Prinzip vor Krebs schützt. Der erste Impfstoff, der entwickelt wurde, der vor Krebs schützt, ist der Hepatitis B-Virus-Impfstoff. Hepatitis B-Viren, das ist ein ganz anderes Virus, kann Leberkrebs verursachen. Das war eben der erste Impfstoff gegen Krebs, der zugelassen wurde. Ja, und das war's für heute. Ich hoffe, es war interessant. Wie immer, wenn es Anregungen oder Fragen gibt, einfach ein E-Mail schicken an virologisch@podcastwerkstatt.com. Danke fürs Zuhören. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.
Podcast-Werkstatt.